Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo lieber Jan.
Hallo Isabella.
Ich freue mich total, dass wir heute an diesem Freitag wieder zusammensitzen und darüber sprechen, was Menschen menschlich macht in der Arbeitswelt, in der Körpersprache, in der Mimik, in der emotionalen Intelligenz ausgedrückt. Und vor allen Dingen mit deiner Kompetenz erarbeiten wir uns ja die Fassade oder beziehungsweise nein, die Facette, das war jetzt das falsche Wort, die Facette der Stimme. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Mythen der Stimme, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Übrigens an alle Zuschauer und Zuhörer. Ab heute sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen hochgeladen und wir sind schon ein bisschen stolz drauf, dass wir es endlich mal geschafft haben und uns auf alles, was folgt. Also wenn ihr Lust habt und uns für wertvoll und euch Mehrwert bringt, erachtet, dann teilt es gerne weiter, wird uns echt super weiterhelfen. So, der Jan ist bei mir. Wer Jan noch nicht kennt, der darf Jan jetzt kennenlernen. Jan, ganz kurz in 3 Sätzen, wer bist du?
Ganz kurz in 3 Sätzen. Ja, hi, ich bin Dr. Jan Michalski. Ich bin studierter Experimentalphonetiker. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Wirkung der Stimme und wie man das akustisch so ein bisschen auseinanderdröseln kann. Und mit Isabella zusammen mache ich hier das Acoustic Voice Profiling. Das heißt, das Charisma Voice Profiling und das Empathie Voice Profiling. Und wir versuchen, die Stimme auseinander zu analysieren von euch, um zu gucken, wie charismatisch und empathisch ihr denn so wirkt.
Genau. Und ich bin Isabella Herzig, Inhaberin von Herzig EQ. Und meine Facetten sind die anderen Facetten. Es geht bei mir nämlich eher um die Körpersprache, um die Mimik, um die psychologische Kommunikation. Und all das gehört zu emotionaler Intelligenz. Und wir sind fest davon überzeugt, dass alle Führungskräfte diese Kompetenzen für die Zukunft brauchen. Und jetzt starten wir direkt, weil ich glaube, alle, die uns letzte Woche zugehört haben, sind mega neugierig darauf, was jetzt kommt an neuen Mythen. Wir sind nämlich tatsächlich in die mythologische Welt des Voice Profilings eingetaucht und schauen uns Mythen an. Wir haben schon einige Mythen besprochen und wer Lust hat, der hört einfach in die letzte Folge rein. Und heute haben wir uns vorgenommen, andere neue mit euch zu besprechen. Und ich habe sie mir aufgeschrieben. Diesmal habe ich tatsächlich aufgeschrieben, weil Jan ich so oft abschweifen von unserem Skript. Heute werden wir das Skript halten und ich hoffe, es gelingt mir. Wir haben einen Mythos aufgeschrieben, Jan, und ich lese den jetzt mal einfach ganz dreist vor. Man braucht charismatische Persönlichkeit. Wir sind darauf gekommen, weil wir gesagt haben, viele Menschen, wenn du fragst, wer ist charismatisch, nennen natürlich die typischen Personen, die uns alle bekannt sind. Aber ist es wirklich so, dass es nur ganz, ganz wenige sind? Und jetzt deine Bühne.
So, ja, das ist ja genau der Punkt, mit dem wir auch letztes Mal angefangen haben. Wir kratzen ja gerade immer noch so ein bisschen, wir arbeiten uns langsam in die Stimme vor und sind noch so ein bisschen so bei den allgemeinen Charisma-Mythen, die so auch Körpersprache und Rhetorik generell betreffen. Und jetzt sind wir eben gerade noch auf der Persönlichkeitsebene und wir haben ja in den letzten Mythen festgestellt, ja, Charisma wirkt, das kann was, das war unser erster Mythos und der zweite Mythos war, Charisma kann gelernt werden. Also wir haben das debunked und haben gesagt, nein, Charisma kann nicht gelernt werden, sondern man kann, jeder kann Charisma lernen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen so, ja, man kommt in so ein Coaching und ist es jetzt so, dass wir da jetzt reingehen und haben 12 Leute vor uns sitzen und müssen erstmal gucken, okay, wer von denen hat jetzt eigentlich überhaupt die Persönlichkeit, charismatisch werden zu können? Und bei einigen muss man sagen, nee, du von der Persönlichkeit, das klappt überhaupt nicht. Man muss schon eine charismatische Persönlichkeit haben. Und das ist der Mythos, der immer noch so ein bisschen rumwabert, dass man sagt so, ja, vielleicht jeder, aber man muss schon die Persönlichkeit haben, damit man so richtig charismatisch werden kann. Und da gebe ich den Ball ja immer gerne wieder an dich zurück und sag so, triffst du das heute noch? Kommen Leute noch auf dich zu und sagen so, ja, aber ich habe nicht die Persönlichkeit für Charisma. Ich habe einfach nicht diese natürliche Ausstrahlung.
Tatsächlich ist es so, und wir hatten das beim letzten Mal auch schon angeschnitten, dass einige Menschen wirklich der Meinung sind, dass man eine besondere Persönlichkeit haben muss. Das, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es gelingt recht schnell, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Und ich möchte dir vielleicht eine Geschichte erzählen, weil sie mir gerade einfällt. Ich kann mich doch nicht ans Skript halten. Ich bin heute Morgen ganz kurz aus der Tür raus und bin bei uns durchs Dorf gelaufen. Also ich wohne hier auf dem Dorf und ich kenne ja nicht jeden. Und bin dann an einem Haus vorbei und da hat jemand vor seine Haustür gekehrt. Und ich bin so schnell an ihm vorbei, weil ich halt in Hetze war und wollte natürlich schnell zu unserem Termin. Und dann schaut er mich von unten an und sagt: Guten Morgen, ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen guten Morgen. Und weißt du, was passiert ist? Ich bin in Stocken gekommen. Ich hätte gedacht, wow, es hat mich getroffen wie ein Blitz. Und das war bestimmt niemand, der jetzt besonders charismatisch werden wollte. Aber er wirkte auf mich so strahlend, dass ich wirklich angefangen habe zu lächeln und habe mich total bedankt für diesen Wunsch, weil er so vom Herzen kam und mich total getroffen hatte. War das charismatisch?
Das ist ein super schönes Beispiel und das, ich versuche nicht zu weit in die Richtung abzuschweifen, aber du hast halt gerade einen super Punkt getroffen. Das ist dieser Punkt der Emotionalität, dass Charisma ja auf der einen Seite diese Power-Dimension hat, wo wir sagen Selbstbewusstsein und Kompetenz. Das ist natürlich wichtig, dass ich fachlich was drauf habe und das auch rüberbringen kann und das auch stimmlich rüberbringen kann. Aber so viel von Charisma ist diese Wärmedimension, dieses ich kann meine Leidenschaft ausdrücken und da ist eben der Punkt, jeder, der Leidenschaft für etwas entwickeln kann und kann das entsprechend auch artikulieren und präsentieren, kann diese Facette des Charisma-Konzepts halt bedienen. Und dann ist halt die Frage, wer kann nicht für irgendwas leidenschaftlich sein? Wer kann nicht für irgendwas Emotionalität entwickeln? Und dann kann gerade dieses Guten Morgen, dieses Ich wünsche dir einen guten Morgen, weil ich gerade den Morgen als gut empfinde und kann mit meinem ganzen Herzblut sagen, ich wünsche dir das jetzt, das ist schon Charisma.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Und du hast gerade zwei Punkte angesprochen, die vielleicht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen interessant sind. Wir können die Fähigkeiten des Präsentierens, wir können die Fähigkeit der Rhetorik. Das ist etwas, was wir ganz, ganz schnell lernen können. Was wir eben brauchen, ist die Leidenschaft.
Und das steht ja die ganze Zeit in so einer Wechselwirkung, dass das eben nicht gelernt werden muss, einfach nur, ja, ich bin nicht leidenschaftlich, aber ich kann so reden, als wäre ich leidenschaftlich. Das ist halt eben nicht Charisma und das ist ganz oft so ein Misskonzept, dass halt gedacht wird, ja, ich muss ja nur so tun, als wäre ich so. Nee, ich muss entweder eben aus der einen Richtung versuchen, diese Einstellung zu entwickeln und diese Einstellung nach außen zu tragen, oder ich bringe mir bei, und das ist so ein bisschen der Weg, über den wir gehen, wie kann ich das darstellen? Also wie kann ich meine Leidenschaft nach außen tragen? Und dann kommt das über diesen Rückkopplungseffekt dazu, dass das denn die Leidenschaft in mir auch berührt und diese Leidenschaft entfacht wird. Also wenn ich nur das nach außen präsentiere und das kommt nicht von innen, dann kriege ich diesen authentischen Charisma-Effekt nicht hin. Aber mich leidenschaftlich auszudrücken, kann meine Leidenschaft selbst entfachen. Und dann kommt das halt wieder und dann kommt es wieder nach außen und das entfacht es wieder im Innen und dann haben wir diese Wechselwirkung immer. Ja.
Und dann ist es echt, ne? Und das finde ich
Ja.
total schön. Weißt du, mir geht wieder was durch den Kopf, was natürlich nichts damit zu tun hat, aber du kennst mich ja schon. Ich denke gerade an die gewaltfreie Kommunikation. Frag mich jetzt, ob meine Synapsen dazu bewegt haben, aber der Gedanke ist, bei der gewaltfreien Kommunikation geht es vorwiegend um eine bestimmte Haltung. Die Haltung, ne, dass ich dir so begegne, damit es für dich und für mich angenehm ist. Und es gibt diese vier Schritte in dieser gewaltfreien Kommunikation. Und es gibt Menschen, die behaupten, nach gewaltfreier Kommunikation zu kommunizieren, aber andere dazu beurteilen, wenn sie einen Schritt vergessen haben in dieser Reihenfolge. Weißt du, wo man einfach sagt, okay, das ist die Haltung, die ich brauche, nicht die Werkzeuge. Und das erinnert mich gerade sehr daran, weil wenn ich die Leidenschaft nicht habe, dann kann ich noch die tollsten rhetorischen Werkzeuge, glaube ich, an die Hand bekommen. Dann wirke ich eigentlich nur wie eine Marionette, die auf der Bühne steht.
Das ist ein unfassbar guter Vergleich, weil ich finde, da geht es ja dann eben nicht nur um Selbstinszenierung und Selbstpräsentation, sondern es geht um Empathie und empathische Verbindung. Und ich finde das so super, dass du das gerade sagtest, weil ich hatte das vor 2 Wochen, haben wir eine Praxisanleiterfortbildung gemacht zu Kommunikation. Und da ging es eben, genau die Aussage war fast mit exakt den gleichen Worten, dass wir uns auch mit gewaltfreier Kommunikation, mit aktivem Zuhören beschäftigt haben. Und wir gesagt haben, es ist im Sinne des Erfinders eine Haltung, die gelernt werden soll und nicht eine Technik. Also wir haben uns, würde sagen, 75% dieses Workshops erstmal damit beschäftigt, uns die Persönlichkeit anzugucken, uns die Bedürfnisse und Grenzen anzugucken, uns Wirklichkeitskonstruktionen und Denkmuster anzugucken, um eben zu sagen, es geht darum, menschlich an den Punkt zu kommen, an dem ich diese Verbindung herstellen möchte und herstellen kann. Und dann brauche ich nur noch die Techniken obendrauf, um eben, und beim Voice Profiling ist es genauso, dass ich sage, ihr seid charismatisch, Ich habe vielleicht nur noch nicht gelernt, wie ich das mit meiner Stimme rausbringen kann, weil mir gesagt wurde, jetzt sei nicht so quirlig, sei nicht so überzeugt von dir selbst und sowas. Und wir halten uns da zurück und es geht nur noch darum, dann die Techniken zu lernen, um dieser Haltung Ausdruck zu verleihen. Und kann ich selbst mit einer persönlichen Anekdote, als ich mal im Krankenhaus war, da wurde eine von einer, ich weiß nicht, was genau das für ein Dienst war, aber so eine Seelsorge rumgeschickt, die immer gucken sollte, wie die mentale Verfassung der Menschen ist. Und die stand und hat mit mir geredet und ich habe mit ihr geredet und ich habe sofort halt gemerkt, was natürlich bei mir durch mein eigenes Training eben ist, die Sensibilität mehr da. Aber ich glaube, dass es jedem Menschen in dieser Situation aufgefallen wäre, dass sie dieses aktive Zuhören als Technik verwendet hat. Alles, was ich gesagt habe, hat sie paraphrasiert wiedergegeben. Und ich habe gemerkt, da ist jetzt gerade gar kein, ich verstehe, wie du dich fühlst, ich verstehe, was in dir vorgeht, sondern es ist einfach nur dieses, ich habe gelernt, aktives Zuhören heißt, ich muss Fragen stellen und dann muss ich inhaltlich wiederholen, was der andere gesagt hat, damit er sich verstanden fühlt. Und das ist, wenn ich nicht verstehe, wie es dem anderen geht, kann ich nicht ausdrücken, dass ich verstehe, wie es dem anderen geht. Also ich brauche die Haltung dafür, dass ich wirklich Interesse habe, dem anderen zu zeigen, er wird gesehen, er wird verstanden. Und so ist es bei Charisma eben auch.
Ja, ganz, also jetzt könnte man die Kommunikation ansteigen. Mein Kopf macht jetzt schon ganz viele Babbeln, aber wir bleiben beim Skript, wir bleiben beim Skript. Ich habe aus dem, was du gerade gesagt hast, du hast viel über das Reden gesprochen auf der Bühne, was charismatisches Reden ist und eben nicht. Und wir haben auch einen Mythos, der uns oft begegnet, den wir uns beide auch aufgeschrieben haben, nämlich, dass man das charismatische Reden üben kann. Und da wären wir schon fast bei dem, was wir gerade gesagt haben, oder?
Wenn wir vom Skript reden, wir sind mit der charismatischen Persönlichkeit ja noch gar nicht fertig. Aber
Richtig.
ja, das charismatische Reden üben und du hast mich gerade sogar noch wieder in eine andere Richtung geschubst, aber ich habe jetzt gerade den Faden verloren,
Okay,
was du.
dann sortieren wir uns nochmal, Jan, und gehen nochmal, sagen wir nochmal zurück zu der Persönlichkeit. Also muss
Gerne,
man eine
ja.
charismatische Persönlichkeit sein oder sich selber als Persönlichkeit so wahrnehmen, um charismatisch zu wirken?
Genau. Und im Prinzip hast du ja, als du gesagt hast, wir nehmen das mal vorweg, schon das, was wir jetzt auch gerade in anekdotenhaft berichtet haben, es gibt nicht die charismatische Persönlichkeit. Also es gibt nicht dieses, nur bestimmte Menschen können Charisma lernen. Man kann so ein bisschen feststellen, dass es Persönlichkeitseigenschaften gibt, die Charisma begünstigen. Also wenn ich ein besonders, wenn wir uns die Big Five angucken, die großen fünf Persönlichkeitsdimensionen, dann haben wir zum Beispiel die Extraversionsdimension, die ja eben sagt, bin ich geselliger, bin ich outgoing und auf der anderen Seite dann eben niedrige Extraversion, also bin ich eher introvertiert, eher zurückhaltend, eher schüchtern. Und da können wir schon feststellen, dass das höhere Extraversion tendenziell Charisma begünstigt. Also Menschen, die gerne reden und oft im Mittelpunkt stehen, können diese Charismatechniken irgendwie intuitiver lernen. Aber wir können gleichzeitig auch feststellen, dass es Aspekte der Charisma-Dimension gibt, die der Extraversionsdimension gibt, die Charisma widersprechen. Weil wir zum Beispiel bei hoher Extraversion auch sowas wie Durchsetzungsfähigkeit und Dominanz haben. Und wenn die bei mir besonders stark ausgeprägt ist und ich spreche eben zum Beispiel besonders tief und auf den Punkt und habe eine gewisse, einen Hauch von Aggressivität da drin, das widerspricht dem Voice Profiling von Charisma. Das heißt, da ist Extraversion dann eben Nachteil für die Charisma-Dimension. Genauso haben wir das, zweite Dimension wäre Offenheit. Also wenn ich offen bin, bin neugierig, begünstigt das grundsätzlich Charisma. Aber wenn ich auch auf der anderen Seite eher konservativer und bodenständiger bin, dann begünstigt das wieder die Selbstbewusstseins- und Kompetenzdimension. Und das ist auch wieder gut für Charisma. Also das kann ich auch wieder nutzen. Und dann haben wir zum Beispiel eben auch sowas wie diese negative Emotionalität, die Neurotizismus-Dimension, wo wir feststellen können, wenn die niedrig ist, dann bin ich eher stabil und gefestigt und das ist gut für Charisma. Auf der anderen Seite, wenn ich einen hohen Neurotizismus habe, mache ich mir ganz viel, tendenziell alles Stereotypen, mache ich mir ganz viel Gedanken darüber, wie werde ich wahrgenommen, was denken die Menschen von mir, wie präsentiere ich mich selbst. Und das kann auch wieder förderlich für Charisma sein. Das heißt, jede Persönlichkeitsdimension hat Aspekte, die Charisma fördern und Charisma behindern. Und es ist eben einfach nur die Frage, wie spiele ich das jetzt aus? Wie, in welchen Teil meiner Persönlichkeit greife ich, um diese Eigenschaften nach außen zu präsentieren. Und dann kann jeder Mensch grundsätzlich charismatisch sein.
Ich hatte jetzt gerade wieder zwei Gedanken, während du gesprochen hast.
Her
Das
damit.
eine war die Frage auf deine Antwort, wie du vorher gestellt hast, ob Menschen in meinen Seminaren danach fragen. Ich habe mit Ja geantwortet und tatsächlich sind es meistens Menschen, die eher sich selbst als introvertiert wahrnehmen, die eher als zurückhaltend wahrnehmen, die in dieser Überzeugung groß geworden sind, dass sie eben nicht charismatisch sind. Und das finde ich ganz spannend, weil auch in diesen Dimensionen kann man ja ganz, ganz viel Charisma ausstrahlen. Es gibt ganz viele wundervolle Menschen, die charismatisch sind und eben introvertiert und nicht extrovertiert sind, ja. Und der zweite Gedanke ist, den ich hatte, ich weiß nicht, kennst du den Film Der Stadtneurotiker von Woody Allen?
Nee.
Ja, das hat mich gerade so ganz, ganz stark erinnert, weil die Big Five da so schön gespielt werden und er halt sehr neurotisch ist. Das ist wirklich ein ganz toller Film. Ich liebe Woody Allen. Also wer den nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, ist mir gerade so durch den Kopf gelaufen.
Super.
Was haben wir als nächstes mit der wichtigen Persönlichkeit und Charisma? Hast du noch etwas für uns? Hast du noch einen Tipp, den wir befolgen können für unsere Persönlichkeit, um charismatisch zu sein? Wir haben ja versprochen, dass wir kleine Tipps abgeben.
Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass ich keinen Tipp vorbereitet habe, aber du mich direkt in einen Tipp reingeschubst hast. Und zwar würde ich tatsächlich sagen, versuch nicht, jemand anders zu sein, um charismatisch zu wirken, sondern versuch die Aspekte in deiner Persönlichkeit zu finden, die dich auf authentische Art charismatisch machen. Und gerade das sehen wir eben aus der Persönlichkeitsforschung, dass jeder Persönlichkeitstyp, also Typ in dem Sinne, jede Dimension, jede Ausprägung, seine eigenen Vorteile für Charisma hat. Und genau das, was du gesagt hast, wenn ich jetzt ein extrovertierter Mensch bin, dann kann ich die Tatsache nutzen, dass ich gesellig und expressiv und outgoing bin und kann das für mein Charisma als Grundlage nutzen. Wenn ich jetzt introvertiert bin, dann habe ich vielleicht eher sowas wie so eine emotionale Tiefe, die ich da reingeben kann, wo ich sagen kann, ich kann so eine ganz, ganz aus der Tiefe kommenden Leidenschaft in mein Charisma reingeben. Und das ist dann eine andere Form von Charisma, wo ich dann sage, ja, ich habe dann nicht eine Steve Jobs Charisma-Variante, sondern eher eine Barack Obama Charisma-Variante. Und ja, das ist definitiv was ich sagen würde. Finde deinen Weg, durch dich selbst charismatisch zu sein. Und im Endeffekt im Voice Profiling unterscheidet sich das gerade gar nicht so stark. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt so einen Parameter habe wie Tonhöhenvariabilität, kriege ich den zustande durch meine Geselligkeit oder durch meine Emotionalität? Und ich kann den gleichen Effekt durch unterschiedliche Persönlichkeitskonstellationen erreichen.
Absolut. Zuerst ist es natürlich immer spannend in einem Voice Profiling, dass man schon in einer bestimmten Kategorie im Status quo steht und dann für sich die Potenziale erarbeiten darf. Also daher denke ich schon, dass wir da ganz stark unterschiedliche Persönlichkeiten wirklich unterstützen können in dem Ausprägen der Sprache oder beziehungsweise der Stimme, die dann eine bestimmte Wirkung erzielen darf. Und ich merke immer wieder, dass wir in vielen Situationen, in denen wir unbedacht sind, gar nicht darauf achten, wie unsere Stimme wirkt. Also ich merke das immer wieder, wenn ich Menschen beobachte, dass wenn sie in einer Situation sind, in der sie sich eben beobachtet fühlen, ihre Stimme einen anderen Klang, eine andere Tiefe und eine andere Sättigung hat, als wenn ich sie vielleicht in einer Kaffeeküche gerade erwische, wo sie sich ganz entspannt mit jemand anderen unterhalten. Es ist schon sehr interessant, wie stark wir in unterschiedlichen Kontexten die Stimmen anpassen können. Ne?
Was ja auch mit den, wenn wir Personality Traits und Personality States unterscheiden, also dieses, was ist meine Persönlichkeit und wie verändert sich meine Persönlichkeit ja auch in Abhängigkeit von sozialen Rollen zum Beispiel, das ist ein richtig großer, also da müssen wir eigentlich nochmal einen eigenen Mythos draus machen. Dieses Thema, habe ich überhaupt in jeder Situation die gleiche Persönlichkeit und wie wirkt sich das auf mein Charisma aus? Also genau, dass ich eben in Situationen sein kann, in der ich mich eventuell weniger selbstbewusst fühle. Ich bin an sich selbstbewusst, aber ich fühle mich da weniger selbstbewusst durch die soziale Situation, durch die Rolle, die ich habe. Und das beeinflusst ja auch jedes Mal meine Stimme. Und
Und mein
ich,
Charisma.
ja, und dadurch eben zwangsläufig auch das Charisma. Und ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Genau das, was du gesagt hast, ist eine meiner Lieblingsbeobachtungsaufgaben. Mal eine Person zu beobachten, wie die spricht, wenn sie in unterschiedlichen sozialen Kontexten ist. Und die meisten Menschen kriegen das, genau wie du sagst, ja gar nicht mit, dass ich nicht unbedingt wie drei unterschiedliche Menschen spreche, aber wie drei Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen, je nachdem, in welcher Situation ich komme.
Absolut. Also ich beobachte es bei mir natürlich auch. Ne? Du hast ja schon mal so amüsiert darüber gesprochen, wie wir im Coaching manchmal mit unseren Klienten sprechen, dass die Stimme einfach eine andere wird, dass man da die Verbundenheit über die Empathie versucht herzustellen. Es ist schon anders, als wenn ich auf der Bühne stehe und versuche, Menschen zu motivieren. Also ich merke auch, dass die Stimme da extreme Pirouetten spielt. Und es ist wirklich, wirklich interessant für einen selbst zu wissen, in welcher Rolle liebe ich welche Persönlichkeitsanteile an mir und mit welcher Stimme bediene ich diese Rolle. Weil für mich hängt das alles zusammen. Ne? Jede Rolle wird wie zugeschrieben auf den Kontext. Und für mich ist das die Stimme, das ist die Körpersprache, das ist die Art, wie ich als Mensch diese Rolle ausfülle. Und ich bin völlig anders als Tochter, ich bin völlig anders als Ehefrau und ich bin völlig anders als Speaker und völlig anders als Coach.
Ja, ist mir auch gerade direkt eingefallen. Ich habe da auch eine Situation gehabt, wo ich eine Person kennengelernt habe, die Coach war. Und es war mehr so ein Workshop mit Thema Sensibilität und emotionale Offenheit und so. Und danach saßen wir dann zusammen und ich habe eine Anekdote erzählt, irgendwie aus dem Privatleben. Und da sagte sie danach so: Oh, du bist ja extrovertiert. Das hat man aus dem Workshop gerade überhaupt nicht so wahrgenommen. Da warst du halt super introvertiert und schüchtern gewirkt. Und wo ich sage, ja, das ist halt komplett situationsabhängig. Gerade diese Dimension, wenn ich mich wohlfühle und kompetent bin, dann habe ich eine andere Persönlichkeit, als wenn ich in einer Situation bin, wo das nicht der Fall ist.
Und ich glaube, genau diesen Satz würden wahrscheinlich 100% unserer Zuhörer jetzt unterschreiben können. Ich glaube, das ist wirklich, alle kennen, wenn ich sicher bin, wenn ich kompetent bin, wenn ich weiß, ich bin bei mir, dass ich eine völlig andere Persönlichkeit an den Tag lege, als wenn ich in einem Kontext bin, der ist mir völlig neu und völlig fremd. Was auch wichtig ist. Und ich meine, das ist ja auch gut so, dass wir Menschen in neuen Kontexten ein bisschen vorsichtig sind. Aber da wollen wir gar nicht abdriften. Ich will ja bei bleiben. Also ich habe mir heute wirklich schwer vorgenommen, beim Skript zu bleiben. Wollen wir zu dem Thema charismatische Persönlichkeit noch etwas zufügen, lieber Jan, oder gehen wir jetzt auf diesen zweiten Mythos, den ich aufgeschrieben
Wir könnten noch stundenlang darüber reden.
habe?
Wir haben aber, denke ich, auch einen runden Punkt jetzt an der Stelle.
Okay, gut, dann vielleicht fangen wir das nochmal irgendwann mal neu an. Und das ist ja das Schöne, dass wir immer wieder an Punkten landen, die wir schon mal hatten und die aus einer anderen Perspektive betrachten dürfen. Also ich fange nochmal an. Charismatisch reden muss geübt werden.
So, jetzt hast du
So.
mich doch rübergesprungen, genau, weil wir doch wieder die Brücke geschlagen haben.
Ja.
Charismatisches Reden muss man üben. Also dieses klassische, stell dich vor den Spiegel, am besten hast du deine Rede auch aufgeschrieben und dann lernst du die schön auswendig und dann, wenn du auf der Bühne stehst, musst du einfach nur auswendig deine Rede, genauso wie diese vorm Spiegel gelernt hast, runterrattern und dann passt das schon. So, findest du das noch? Machen Menschen sowas noch?
Ja, leider machen das noch sehr viele Menschen. Und ich finde, es gibt viele Dinge, die beim Redetraining noch gemacht werden, die mich irritieren und trotzdem Menschen helfen. Ich persönlich bin kein großer Freund davon, aber ich muss sagen, ich habe auch so angefangen. Als ich ich habe 15 Jahren, glaube ich, meine erste Rede gehalten habe, habe ich tatsächlich vorm Spiegel gestanden und habe auf meine Körpersprache geachtet. Habe geachtet, was mache ich denn mit meinen Händen und mit meinen Füßen? Wie wirke ich, wenn ich jetzt so stehe und so stehe und so stehe? Da habe ich ganz, ganz viel gespielt. Und es hat mir geholfen, tatsächlich mal zu wissen, okay, stelle ich mich jetzt so hin, stelle ich mich so hin, stelle ich mich so hin. Also ich habe da schon geschaut, was mir gut tut. Das Reden selbst war für mich eher sekundär. Ich habe mehr auf die Körpersprache damals geachtet. Und ich bitte auch Menschen, wenn sie sich für Reden vorbereiten, tatsächlich etwas zu machen, was für dich wahrscheinlich sehr komisch sein wird. Aber ich sage immer, bitte lerne die ersten drei Sätze deiner Rede auswendig. Weil wenn wir eben auf der Bühne stehen, ist es für viele ein völlig neuer Kontext, eine neue Situation, die sie möglicherweise überfordert. Und du weißt, wenn wir in Stress sind, dann ist unser Gehirn so damit beschäftigt zu überleben, dass es nicht mehr denken will, was es jetzt sagen soll. Am besten wird es nämlich gar nicht sprechen, sondern weglaufen. Deswegen ist es super, wenn wir die ersten drei Sätze auswendig lernen. Und das kann man auch vom Spiegel machen. Ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, was du davon hältst, die Reden vom Spiegel zu üben.
Ja, da hast du jetzt wieder zwei wunderbare Punkte reingeworfen, nochmal an der Stelle. Und zwar erstmal müssen wir, glaube ich, unterscheiden, ob ich mich jetzt eben vor einer Rede hinstelle und diese Rede auswendig lerne oder ob ich, wie das, was du gerade mit der Körpersprache gesagt hast, erstmal am Anfang diese Techniken lerne. Und ich glaube, dass tatsächlich, wenn man anfängt, Charisma zu erlernen, dass es super wichtig ist, diese Techniken zu üben. Also wissen, wie ist meine Körpersprache. Und das machen wir im Acoustic Voice Profiling ja auch, dass wir eben sagen, wir gucken erstmal, wie funktioniert die Stimme und du kriegst das erstmal wieder gespiegelt. Du siehst das erstmal, was passiert denn eigentlich genau mit deiner Sprechmelodie und so. Das ist super wichtig, dass am Anfang erstmal, damit man eine Intuition überhaupt erstmal entwickeln kann, wie muss ich mich jetzt geben und sowas. Also ich kann nicht auf die Bühne gehen und kann sagen, ich rede jetzt frei und benutze frei meine Körpersprache, wenn ich die Techniken noch gar nicht verinnerlicht habe. Also wir sprechen jetzt tatsächlich darüber, wenn ich diese Techniken verinnerlicht habe und ich weiß, wie setze ich meine Stimme ein, wie setze ich meine Körpersprache ein, ist es dann sinnvoll, meine Rede, wenn ich auf eine Bühne gehe, auswendig zu lernen. Und ich finde diesen Aspekt, den du gerade reingebracht hast, super sinnig, weil ich mich selbst gerade dabei ertappt habe, dass ich mich, dass ich das intuitiv so mache, dass ich sage, meine Präsentationen sind immer komplett frei, aber den Opener, den übe ich tatsächlich vor, damit ich weiß, okay, ich weiß, wie ich in dieses Thema reinkomme. Man muss, glaube ich, das wirst du vermutlich auch genauso an der Stelle unterschreiben, trotzdem gucken, dass man auf die Bühne geht und sich den Raum anguckt und weiß, wen habe ich jetzt gerade vor mir. Also wenn ich eintrainiert habe, ich komme da rein und sage so, hallo alle zusammen und spreche mit einem riesigen Raum und dann komme ich da aber rein und es sind nur 20 Leute da und die gucken mich alle an, als hätten sie keinen Bock. Passt es nicht so ganz dazu? Du möchtest sofort reinspringen? Soll ich? Ja.
Warte, warte, ich erzähl's gleich.
Ja, deswegen muss man natürlich auch da aufpassen, aber grundsätzlich zu sagen, ich mache mir schon ein bisschen mehr Plan, weil da sind wir wieder bei unserem Hot Cold Empathy Gap, ja? Dass wir halt vorher sitzen und wir denken, ja, und dann stehe ich auf der Bühne und dann mache ich mir Gedanken und gucke mir das Publikum an. Und dann stehen wir tatsächlich auf der Bühne und haben vorher nicht einkalkuliert, wie paralysiert wir sind in dem Moment, wo wir in der Stresssituation sind. Und es hat ja nochmal wieder den, und es kommt jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen, diesen Effekt, dass in dem Moment, wo ich weiß, dass ich vorbereitet bin, weil ich diese ersten drei Sätze schon habe, gehe ich ja schon mit einer Sicherheit auf die Bühne, die mir viel mehr erlaubt, dann gegebenenfalls zu improvisieren, als wenn ich mit der Einstellung drauf gehe, ich muss improvisieren, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich diese ersten drei Sätze nicht habe. Deswegen finde ich das einen großartigen Vorschlag. Die ersten drei Sätze schon und jetzt kommt eben das Aber. Idealerweise nicht darüber hinaus, zumindest nicht im Wortlaut. Also selbst, und du hattest das mal irgendwann angedeutet, ich weiß nicht mehr genau in welchem Kontext, selbst wenn ich mich hinstelle und markiere mir in meiner Rede, da kommt eine Betonung hin und da jetzt begeisterter und hier eine Pause machen, also selbst wenn ich die, weil der erste Fallstrick, den wir haben, ist ja, dass ich den Inhalt auswendig lerne, aber nicht die Art, wie ich es präsentiere. Also, das ist schon mal absolutes No-Go, wenn ich nur die Rede so präsentiere, ohne irgendwelche Modulationen da drin. Aber selbst wenn ich mir vornehme, ich sage, ich hau die Betonung und die Expressivität und ich lerne das so vorm Spiegel, haben wir die Feststellung gemacht, dass also das Experiment, was wir gemacht haben, war zum Thema Virtual Reality, weil wir gucken wollten, ob Virtual Reality Training was bringt für Charisma. Und hatten dazu aber auch die Kontrollgruppe, die eben ohne Virtual Reality trainiert hat und einfach nur vorm Spiegel im klassischen Sinne. Und wir konnten feststellen, dass die mit jedem Mal, wo die es geübt haben und wieder präsentiert haben, weniger charismatisch geworden sind. Also ich lerne dann nämlich einfach, das zu präsentieren vor einem leeren Raum, ohne Publikum, ohne Adressat. Und selbst wenn ich mir vornehme, mir vorzustellen, da ist noch jemand, funktioniert nicht. Das wird weniger charismatisch. Ich strebe weniger an, einen Raum zu adressieren. Ich strebe weniger an, Menschen zu bewegen. Und dann geht mein Charisma immer weiter runter, je häufiger ich das übe.
Es erinnert mich gerade auch an einen Effekt, den ich erlebe, wenn geübte Redner regelmäßig die gleiche Rede vor unterschiedlichem Publikum präsentieren. erlebe ich das so, weil ich manche Kollegen halt öfter sehe, dass tatsächlich die Leidenschaft irgendwann mal abnimmt. Und ob sie jetzt zum Beispiel vor einem Stallhändler sprechen oder vor einem Ärztekongress, die haben immer den gleichen Inhalt, den sie an unterschiedliche Zielgruppen bringen. Und irgendwann mal habe ich das Gefühl, dass dieses Charisma nicht mehr so ganz rüberkommt. Ne? Das mir in letzter Zeit zweimal aufgefallen, wo ich dachte, wow, ich habe die Rede vor ein paar Jahren gehört, die fand ich so richtig, richtig toll. Jetzt höre ich sie wieder. Es ist dieselbe Rede, aber mir fehlte das Feuer. Also da vielleicht auch mal eine Idee für manchen von uns, weil viele Menschen müssen regelmäßig die gleichen Reden halten. Also wenn ich ein Geschäftsführer eines Unternehmens bin und einmal im Jahr meine Mannschaft einschwören muss, habe ich vielleicht regelmäßig ähnliche Inhalte, ne? Wie schaffe ich denn dieses Charisma am Brennen zu halten?
Das ist richtig, richtig klasse, weil mir dazu auch direkt eingefallen ist. Also auf der einen Seite haben wir natürlich diesen Effekt, wenn ich selbst die gleiche Rede mehrfach höre, dann nutzt sich das natürlich auch ab. Einfach weil ich den Effekt schon hatte und simpel und einfach, weil ich auch merke, und ich sage das jetzt mal hochemotional da rein, ich bin nichts Besonderes. Ich sitze jetzt im Publikum und der redet mit mir und ich habe das Gefühl, ah, der hält diese Rede jetzt nur für mich. Und dann höre ich die Rede nochmal in einem anderen Kontext und merke, jetzt hält er wieder die gleiche. Das heißt, das hatte nichts mit mir zu tun, dass er die Rede so gehalten hat. Und dann fühle ich mich weniger besonders. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich sogar mein zweiter Punkt ist. Ich habe eine Band, die ich total toll finde und immer wieder gerne höre. Und letztes Mal, als ich die live gesehen habe, ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn er seine Ansagen zwischendurch gemacht hat und hat mit dem Publikum geredet und gesagt, ihr seid die Besten und so, habe ich gesagt, hab, es ist exakt auf die Nuance genau, genauso intoniert, wie er das 1995 auf dem Live-Album gemacht hat, wo ich gesagt habe, das ist nur noch das Gleiche, jedes Publikum ist das beste Publikum, was er jemals hatte und sowas. Und das führt halt einfach dazu, dass ich sage, ja, das Charisma ist da, diese Wirkung ist da, aber das macht gerade gar nichts mit mir, weil ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat, das ist nicht für mich. Und ich glaube, das ist super wichtig beim Charisma, dass das Publikum weiß, diese Rede ist jetzt für Sie. Die werden jetzt gerade angesprochen. Und das kann ich ja eben nur machen. Und das als Antwort auf deine Frage, und das kommt, fällt jetzt gerade so mir dazu, dass ich schon immer gesagt habe, ja, das Charisma muss abgestimmt sein auf die Gruppe, auf das Publikum. Ich muss wissen, was du ja auch gerade gesagt hast, welchen Raum habe ich vor mir und wie reagiere ich darauf? Reagiere ich auf die Stahlhändler eben genauso wie auf was weiß ich? Und zwar aber nicht nur. Und da sind wir wieder bei dem Haltungsthema, nicht als Technik, dass ich sage, da ist ein anderer Raum, ich muss mich jetzt anpassen, damit die sich gut fühlen, sondern auch für mich, dass ich sage, ich stehe hier in einem Raum und ich muss erstmal gucken, wen habe ich da vor mir, was ist der Vibe gerade und dass ich das erstmal auch zulasse, dass ich sage, das ist die Stimmung jetzt und ich weiß jetzt, mit wem ich mich verbinde. Ich mache das nicht nur für die, sondern als Connection zwischen uns beiden und ich muss das auch an mich ranlassen, zu fühlen, was gerade die Stimmung im Raum ist. Und ich glaube, dadurch kommt das authentische Charisma, dass ich sage, ich mache das jetzt gerade für diese Beziehung, die im Raum ist.
Wunderschön, erstmal danke für die Geschichte. Ich liebe diese Anekdoten aus dem Leben, weil die eigentlich immer so bildhaft zeigen, wie wir Dinge erleben. Mir ist gerade währenddessen etwas durch den Kopf gegangen. Ich finde das so spannend. Ich versuche immer bei dir zu sein und mein Kopf macht trotzdem, was es will und macht ganz viele Bilder. Und ich hatte gerade an eine Situation gedacht, wo ich in einem Raum war mit anderen Kollegen und dieser Raum war nicht groß. Die Menschen waren sehr betrübt und nach der Arbeit völlig fertig. Und was wir gemacht haben, wir sind tatsächlich erstmal von der Energie richtig runtergegangen, haben uns erstmal einfach hingesetzt, mit denen gesprochen, bis dann so die Stimmung so einigermaßen höher war und dann erst gestartet. Was ich aber sagen wollte, ist, es war eine Person dann aufgetreten, die nicht rechtzeitig vorher da war, die dieser Stimmung in dem Raum nicht erleben konnte, weißt du? Also die Chance, uns auf die einzustimmen. Wir haben mit denen gesprochen, haben sie abgeholt, wussten, das ist jetzt schwer alles und dass man halt mit dieser Energie langsam den Level erhöhen darf. Und jetzt kam halt diese Person auf die Bühne, die vorher nicht rechtzeitig da war und ist mit einer vollen Energie in diesem Raum. Und du hast richtig gemerkt, wie das alle überrollt hatte. Und da ist es mir ganz bewusst geworden, wie wichtig das ist, vorher in diesem Raum zu sein, zu schauen, wie sind die Menschen gerade da, womit sind sie da, mit wie viel Energie sind sie da und kannst du sie so überrollen? Das fand ich eine ganz, ganz spannende Erfahrung, habe ich mir auch aufgeschrieben in letzter Zeit, weil ich das tatsächlich jetzt auch in meinen Seminaren als Beispiel nutze dafür, wie wichtig es ist, die Energie im Raum zu kennen, ja.
Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da können ganz, ganz viele jetzt sich was draus mitnehmen, wenn da jetzt von unseren ZuhörerInnen. Und ich muss sagen, dass ich mir das auch gerade mehr mitnehmen werde, dadurch, dass mir das jetzt gerade so bewusst wird, wo wir darüber reden. Das ist, sag, wir haben ja eher die Tendenz, wenn ich jetzt gleich auf eine Bühne muss, dann halte ich mich erstmal aus dem Raum raus. Ich gehe eher in den Hintergrund und versuche erstmal, mich zu sammeln und mich nicht stressen zu lassen. Dadurch entgeht mir aber auch komplett die Chance, erstmal die Stimmung im Raum, bevor ich auf die Bühne muss, überhaupt erstmal schon mal zu ergründen. Also es kann, glaube ich, an der Stelle auch sehr hilfreich sein, sich vor dem Auftritt schon mal im Raum aufzuhalten und zu gucken, wie sind die eigentlich gerade drauf. Ich sehe das ganz oft, wenn mehrere Vorträge hintereinander sind, dass ja ganz oft die Speaker, die danach drankommen, nicht bei den Vorträgen der Leute im Raum sind, die vorher den Vortrag halten. Und das kann ja unglaublich hilfreich sein, auch zu gucken, mit welcher Stimmung hinterlässt die Person, die vorher spricht, eigentlich den Raum, den ich jetzt gleich übernehmen muss.
Absolut. Was man da auch noch dazu sagen darf, ich finde es immer sehr wichtig, auch die Anmerkungen der Kollegen davor schon zu hören, weil wenn wir zum Beispiel gerade bei diesen Kongressen, wenn du viele Leute da hast und du bist der Fünfte oder der Sechste, der spricht, ist es für mich immer wichtig, was wurde schon gesagt von dem, was ich vielleicht auch hätte erzählen können. Und dann kann man darauf springen und das sein lassen. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und für mich war das damals einer der besten Tipps, die ich in meiner Speaker-Ausbildung bekommen habe, tatsächlich vorher in den Raum zu gehen. Und viele Menschen, die mich kennen aus meinen Reden, wissen, dass ich vorher was ganz Urkomisches mache, aber es hilft mir sehr und vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch, wenn ich euch das jetzt mal erzähle. Ich gehe oft auf die Menschen zu, ich stelle mich vor und ich gebe jedem die Hand. Und die Menschen gerade so in den ersten Reihen, die versuche ich persönlich kennenzulernen. Also wirklich, dass die wissen, hey, das ist ein Mensch und sie hat auch Gefühle, ja. Und es hilft mir sehr, eine Verbindung zu schaffen. Und wenn ich diese Verbindung geschaffen habe, fühle ich mich in diesem Raum wesentlich sicherer. Das ist wirklich, also ich mache das nur für mich. Und natürlich freue ich mich, wenn ich dann nette Menschen kennenlerne, mit denen ich mich später vernetzen kann. Aber in dem Moment mache ich das für meine Sicherheit. Und für alle, die jetzt sagen, ich muss öfter auf die Bühne und ich brauche noch irgendwie ein Stöckchen, was mir hilft. Also mir hat dieses Stöckchen sehr geholfen.
Das ist auch wieder ein ganz wunderbarer Punkt. Und der geht so schön in so eine Beobachtung, die ich letztens mit einem Kollegen zusammen gemacht habe. Wir haben die Praxisanleiterfortbildung zusammengegeben und wir haben so die Feststellung gemacht, wenn ich als einzelne Person auf die Bühne komme und habe eine fremde Masse vor mir, dann ist erstmal keine Beziehung im Raum da. Und wir müssen erstmal daran arbeiten, irgendwie eine Beziehung zwischen Person und Publikum herzustellen. Und allein dadurch, dass wir in den Raum gekommen sind und wir beide hatten schon eine Beziehung zueinander, ist es quasi so ein Template gewesen für die anderen, um schon mal, es ist quasi schon ein Hauch von Beziehung im Raum und das fördert das halt viel mehr, auch mit den anderen in Beziehung zu gehen. Und ich glaube, das, was du tust, auch wenn du sagst, du tust es für dich, ist, glaube ich, für den Raum unglaublich wichtig, weil ich glaube, jeder Einzelne, der in der ersten Reihe sitzt, den du persönlich begrüßt hast, hat ja dann schon eine Verbindung zu dir. Und du kommst quasi in den Raum und hast zur ersten Reihe schon eine Verbindung, auf die der Rest des Raums dann mit aufspringen kann. Ganz
Ja.
abgesehen davon, dass es natürlich auch super ist, die Leute zu kennen, die du am primärsten siehst, wenn du auf der Bühne stehst, weil du sagst, du kannst ja, es gibt ja dieses Ding, das gesagt wird, du hast den Raum und der Raum ist eine Person, mit der du sprichst und so. Und das gesagt wird, die richtig guten Speaker, die sprechen nicht mit einem anonymen Raum, sondern die suchen sich immer einzelne Personen raus, die sie fokussieren und sagen, jetzt spreche ich mit dem, jetzt spreche ich mit dem und du bist jetzt repräsentativ dafür, aber ich habe immer eine Verbindung zu einem Menschen. Und wenn du die vorne in der ersten Reihe natürlich schon vorgefertigt hast, dann erlaubt das diese empathische Verbindung viel mehr.
Ja, wie gesagt, das war ein Tipp in meiner Speaker-Ausbildung, den habe ich befolgt und ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Einfach auch, weil hinterher auch Menschen da sind, die du schon kennst, die auf dich zukommen, mit denen du dich nicht unterhalten kannst. Und ich bin außerhalb der Bühne total introvertiert. Das heißt, ich bin niemand, der auf andere zugeht und sie zuquatscht. Ja? Das heißt, ich bin dann dankbar, wenn Menschen mich schon kennen und dann mit mir ins Gespräch kommen. Also mir hilft das auf allen Ebenen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen von euch auch.
Bestimmt.
Ja. So, Jan. Wir sind quasi jetzt mit der Folge durch. Wir haben zwei Mythen besprochen.
Willst du
Wollen
deinen Tipp noch haben?
ja, natürlich will ich noch haben. Entschuldige, klar,
Dich nicht aus dem
habe ich
Konzept
vergessen.
bringen. Aber weil wir da letztes Mal auch schon den Aufhänger dran hatten, ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich es nicht üben kann?
Genau.
Also, wenn mir das Üben nichts bringt. Und da haben wir festgestellt, und das ist eben auch aus unserem VR-Paper, Und da würde ich gerne dich auch gleich nochmal bitten, du hast da deine Anekdote zu, wenn du das nochmal greifbar hast, dass wir festgestellt haben, ja, wenn die üben, dann werden die immer schlechter im Charisma. Und dann haben wir denen diese VR-Brille aufgesetzt und die hatten diesen künstlichen Raum vor sich, wo wirklich die Technik ist da immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt, vermutlich an der Hardware, an den Hardwarebeschränkungen, dass ich sage, wir können halt wesentlich realistischere Menschen und größere Räume technisch darstellen, aber in der VR haben wir eben ganz viel noch sehr künstliche Menschen mit sehr einfachen Modellen und so. Und dann sitzen da diese 5 Personen im Raum und ich sehe eindeutig, das sind 3D-Objekte und das sind keine echten Menschen. Und trotzdem kann mein Gehirn das nicht unterscheiden und tut so, als ob das echte Menschen sind. Und ich kriege den gleichen Charisma-Effekt wie vor einem Publikum, wenn ich mit dieser VR-Brille übe. Also Virtual Reality Training ist unglaublich hilfreich für Charisma-Training. Aber jetzt hat natürlich nicht jeder eine Virtual Reality Brille zu Hause und kann das machen. Gibt gute Anbieter inzwischen dafür, mit denen man das tatsächlich auch in Virtual Reality üben kann. Aber wenn wir jetzt sowas nicht haben, dann reicht alles, was uns in diesen Zustand versetzt, zu glauben, wir hätten einen Adressaten, mit dem wir sprechen. Und ich hatte dir das ja schon mal gesagt, ich habe da das Schwein. Professor Schweinibeini, das ist der, der mir zuhört, wenn ich meine Vorträge übe, wenn ich meine Vorträge habe. Und der ist ein unglaublich leidenschaftliches, begeistertes Publikum. Und dem kann ich das immer alles erklären. Und du hattest mal gesagt, ihr habt auch eine Methode gelernt mit dem.
Ja, wir haben eine Methode gelernt, aber für mich eher in dem virtuellen Raum. Wenn ich zum Beispiel meine Kurse aufnehme, dann ist es für mich total schwierig, nur in die Kamera zu sprechen und kein Publikum zu haben. Ich gehöre noch zu den Dinosauriern, die wahnsinnig gerne Menschen um sich herum haben. Ja? Also ich bin nicht so gerne alleine vor meiner Kamera, sondern ich liebe es, Menschen zu haben. Dann kann ich tatsächlich das, was ich als Leidenschaft wahrnehme, mehr spüren, als wenn ich nur vor meiner Kamera stehe. Und deswegen habe ich tatsächlich für die Online-Kurse meinen Kollegen gebeten, dass er sich einfach mal mit einer Kaffeetasse hinsetzt und nur im Raum ist und ich ihn immer wieder mal angucken kann und er mir vielleicht einfach mal Feedback gibt. Das ist, glaube ich, die beste Arbeitszeit, die er hat. Dabei auch tatsächlich Musik hören und machen, was er will, Hauptsache er sitzt in diesem Raum. Für mich ist das unglaublich hilfreich. Mittlerweile ist es schon besser geworden, aber das hat mir super geholfen, das zu wissen. Und ich glaube, ich habe dir erzählt, damals im Studium, ich habe ja mit Marketing ganz viel gemacht, hat unser Prof gesagt, wir müssen uns jemand aussuchen, heute nennt man das Avatare, ne, die wir in einen Bilderrahmen auf unserem Schreibtisch hinstellen, dass wir wissen, für wen schreibe ich diese Texte. Also das soll so persönlich sein, es wäre die Person, die da auf meinem Schreibtisch steht, nur die einzige Person, der ich diesen Text schreibe. Und so hatten wir damals auch schon damit angefangen, dass wir ein Publikum hatten, eben eingerahmt, aber es war auch immer auf dem Schreibtisch. Also die Beziehung ist, glaube ich, das, was wir Menschen sind Beziehungstierchen. Wir brauchen das. Wenn wir die Beziehung nicht haben, wer sind wir? Und da wären wir schon fast philosophisch, aber mit dieser Frage könnten wir uns ja auch verabschieden, wer sind wir?
Und das ist so super, weil das war gerade eben auch das Thema gestern in der letzten Stunde, die ich jetzt vor dem Urlaub hatte, dass ich gesagt habe, wir haben Bindung und Beziehung gemacht und dass wir sagen, Beziehung ist das, was uns Menschen auszeichnet. Das ist das, wie wir es geschafft haben, uns durchzusetzen über eine ja doch sehr lebensfeindliche Umgebung. Da haben wir uns durchgesetzt, indem wir zusammengehalten, kooperiert haben und haben Beziehung gemacht. Und Charisma ohne Beziehung funktioniert nicht. Einfach nur zu sagen, ich präsentiere mich, ist nicht Charisma. Ich habe einen Adressaten, für den ich das mache. Und das ist der wichtige Punkt.
Und ich würde das jetzt nochmal laut aussprechen. Charisma ohne Beziehung funktioniert nicht.
So.
Mit diesem Punkt verabschieden wir uns für heute und werden nächste Woche am Freitag für euch weitere Mythen aufbereiten. Vielleicht halten wir uns an unser Skript, vielleicht aber auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch. Es gibt immer Menschen, die man ärgern möchte. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch eine sehr, sehr schöne Restwoche. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.